Willkommen bei meinem Vortrag und ich möchte nochmal sagen, es ist eine Freude für mich, dass ich endlich meinen Vortrag hier halten darf, weil die Grazer Linux-Tage sind seit gefühlt Ewigkeiten für mich ein Art zweites Zuhause. Wunderbar. Wie ihr jetzt gleich seht, ich benutze ein Windows als Hostsystem, sehr peinlich, aber mein Linux-Rechner steht daheim. Die Batterie hält nicht so lange. Daher habe ich mich entschieden. Ihr seht, ich arbeite eh mit dem Windows, was nur das Linux da drin ausführt. Aber ihr dürft gerne über mich lachen, dass ich mir sowas antue. Unit-Tests in Python und erstmal die Frage, warum sollte man sich das überhaupt antun? Warum überhaupt Python? Die Frage ist nicht unberechtigt, weil es ist nicht unbedingt die schnellste Sprache, aber nach meinen Erfahrungen, es ist sehr einfach zu lernen. Speziell unter Linux ist die Einstiegshürde super einfach, weil es ist schon da in den meisten Distributionen. Man hat ziemlich viele Libraries, die jede Menge Mist unterstützen, was einem gerade für sein Projekt durch den Kopf geht. Und wenn man will, kann man auch relativ komplexe Lösungen mit Python bauen. Von daher, zu Anfang hatte ich ein bisschen noch meine Bedenken bei Python. Inzwischen bin ich ein ziemlicher Fan der Sprache. Dann natürlich die Frage, warum überhaupt Tests? Klar, Tests ist für Leute, die sich nicht trauen, gleich richtigen Code zu schreiben. Für mich wesentlich, und das kann ich sagen, weil ich seit über 20 Jahren Softwareentwickler, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht irgendeinen wirklich depperten Fehler mache. Und je früher ich den erkenne, umso schneller bin ich dann am Ende auch mit der eigentlichen Arbeit fertig. Dann eine der wesentlichen Sachen, die ich jetzt gelernt habe bei Tests. Tests sind eine Art lebende Dokumentation. Ich habe schon viel Dokumentation gesehen, die etwas beschreibt, was das Programm eigentlich seit 2 Jahren schon gar nicht mehr macht. Wo die Dokumentation einfach selten angegriffen wird. Ein Test würde einfach fehlen. Der würde einfach rot gehen, wenn es nicht mehr funktioniert und gut ist. Refactoring, das weiß nicht, inwieweit ihr mit drin seid, wenn man irgendwann sagt, die Funktion soll gleich bleiben, aber ich möchte den Code darunter nochmal umschreiben, dass dasselbe rauskommt, aber lesbarer programmiert ist. Das ist eine Harakiri-Aktion, wenn man keine Tests hat. Und wenn man Tests hat, dann kann man das relativ entspannt angehen. Und natürlich auch die Erweiterung um neue Features. Klar. Warum komme ich jetzt mit Unit-Tests? Es gibt doch auch die End-to-End-Tests, die Integration-Tests und wie das alles heißt. Klar. Aber Unit-Tests, das ist die kleinste Einstiegshürde, wenn man damit anfängt, sich mit der Materie zu beschäftigen. Weil für alles andere, da kommt dann noch das Setup dazu, dann muss die Datenbank in den richtigen Status gebracht werden. Da sitzt man schon mal ein paar Tage. Das kann der Frust schnell auftauchen. Also wenn ihr irgendwo mit anfangt, Unit-Tests, das geht in 2 Minuten. Grundsätzlich, die Idee von solchen automatisierten Tests ist, dass man möglichst kompakt zusammenschreibt. Ein erster Schritt ist, die Bedingungen schaffen, dann möglichst eine einzige Methode zu testen und dann das Ergebnis prüfen. Das Ganze sieht dann idealerweise so aus. Man initialisiert etwas, dann sagt man, ich habe jetzt einen Aufruf auf meiner Testklasse oder auf meiner Testfunktion. Und am Ende überprüft man die Ergebnisse. Das klingt jetzt trivial, aber man neigt natürlich schnell dazu, sich nicht an die eigenen Regeln zu halten und dann wird auch Testcode unübersichtlich. Je einfacher das ist, im Hinterkopf behalten, die Dokumentation ist hauptsächlich für euch selber da, damit ihr in 2 Jahren noch wisst, was das eigentlich sollte. Je einfacher die Tests sind, umso klarer ist zu erkennen, wo ist der Fehler, was passiert da überhaupt. Und das Ausführen, total simpel, eingeben, PyTest, dann wird geschaut, was sind an Tests da, es geht durch und fertig. Weil das ja praktisch sein soll, habe ich gleich mal was vorbereitet. Und wie erwähnt, PyTest, geht nicht. Ja, kommen wir zu dem kleinen Abstieg Richtung Dependency Management in Python. Nur damit man es im Hinterkopf hat, weil man selber drüber stolpert. Ich habe ja die Dependencies unter Requirements und Dev-Requirements aufgeteilt. Und in meinem super simplen Beispiel habe ich nur die Dev-Requirements. Und da ist genau diese PyTest-Bibliothek drin. Also installieren. Pip install Dev-Requirements. Und schon läuft's. Und jetzt ist es auch bunt. Sehr gut. Erster Meilenstein erledigt. Ja, ich meine, das war jetzt super einfach. Vielleicht ein paar komplexere Sachen. Was wäre so sinnvoll, was man testen möchte? Zum Beispiel Exceptions. Da habe ich jetzt natürlich ein sehr, sehr dämliches Beispiel gesucht, aber es soll ja auch nachvollziehbar sein, was passiert. Mein Adder, der soll gar nicht erst sich mit negativen Werten herumschlagen müssen. Das heißt, ich erwarte jetzt, wenn ich einen negativen Wert hinzufüge, dass es dann eine Exception gibt. Ja. Im Hintergrund schnell auf die nächste Version des Codes geswitcht. PyTest. Schon sehen wir, 2 Punkte hat offensichtlich ein bisschen mehr getestet. Und jetzt ist nämlich in dem Test-Adder genau das drin, was ihr in der Präsentation gesehen habt. With PyTest, raise value error, funktioniert. Jetzt kommt der wesentliche Punkt, wenn ihr Tests schreibt. Vertraut niemals der grünen Ausgabe. Schaut, wenn ihr die Bedingungen ändert, dass der Test auch wirklich fehlschlägt. Weil ein Test, der einfach nur sagt, alles grün und in Wirklichkeit nicht die Funktion testet, das ist mir auch schon mehrfach passiert. Von daher, probieren wir mal, ob wir da einen Fehler reinbringen können. Können wir. Jetzt habe ich den Code so weit kaputt gemacht, dass er bei -3 keine Fehler mehr wirft. Und schon beschwert sich der Test. Hey, du hast doch gesagt, da soll ein Value-Error fliegen. Fliegt aber nicht. Rot. Wie man hier sieht, ist schon so ein bisschen mehr Output drin und der ist nicht immer super einfach in Python zu lesen. Die Idee ist, solange alles grün ist, belästigt einen das Programm nicht mit Meldung. In dem Moment, wo was fehlschlägt, versucht er halt sinnvolle Ausgaben zu bringen. So, schnell wieder reparieren. Test wieder grün. Die Exceptions testen, das kommt vielleicht nicht unbedingt in dem allerersten Projekt bei euch vor, aber ihr werdet schnell merken, es ist super angenehm, wenn man seine eigenen Libraries schreibt und bestimmte Zustände über eigene Exceptions nach draußen bringen möchte. Und genau dann ist es wichtig, dass man halt auch sicher geht, dass diese Exceptions auch fliegen unter bestimmten Annahmen. Dann etwas, was ich in meinem Alltag gern verwende. Man hat zum Beispiel eine Funktion, wo man sagt, ich möchte jetzt mit mehreren Werten prüfen, ob die funktioniert. So klassischerweise, was passiert, wenn ich None übergebe, None in Python ist dieses Null, was passiert, wenn ich 0, 10, -4 eingebe. Und danach steht hier in meinem Aufbau jeweils der erwartete Output. Python ist hier relativ mächtig über etwas, was in der Java-Welt aussieht wie eine Annotation. In Python sind es die Dekoratoren. Da kann man ziemlich komplexe Sachen mitmachen. Und hier wird einmal beschrieben, die Werte, die in der Parameterliste dann auftauchen, wie werden die heißen. Und dafür wird dann der eigentliche Test hier bei mir 4-mal ausgeführt und jedes Mal mit dem ersten und zweiten Wert, der hier übergeben wird. Das steht halt oben in diesem String versteckt. Und hier wird dann einfach nur getestet, wenn ich diesen Adder hergebe und dann mir den Value anschaue, kann der diesen Initialisierungswert übernehmen. Was halt auffällt, ist dieses minus 4 initialisiert und der soll eigentlich den Wert 0 haben. Das müsste sich doch dann auch im Code irgendwo wiederfinden lassen. Wir sind schon beim dritten Teil. Und ja, hier drin ist genau der Part drin. Wenn ich den Initialisierungswert kleiner als 0 habe, dann soll er den halt auf einem anderen Wert initialisieren. Ich möchte jetzt nicht drüber streiten, ob das sinnvoller Code ist. Die Idee ist, man sieht, aha, ein Test prüft ein Verhalten, was vielleicht nicht sich direkt ergibt aus der Bezeichnung. Der Test ist eine Art Vertrag. So. Mal ein bisschen Gas geben. Wer von euch mit Python zu tun hatte, wird relativ schnell darauf stolpern, dass es in der Python-Welt ziemlich viel asynchronen Kram gibt. Sobald man zum Beispiel irgendein Interface von anderen verwendet, wenn man Libraries einbinden möchte, wenn man selber Plugins schreibt, dann wird man entweder Async-Code selber schreiben müssen oder man muss zumindest diesen Async-Code von anderen zumindest mal kurz anschauen. Auch dafür gibt es bei Python die Möglichkeit, dass man das testet. Grundsätzlich eine Art Annotation drüber schreiben, in der Python-Welt so ein Dekorator. Der kommt aus einem zusätzlichen Paket. Und dann kann man einfach schauen, wenn ich das ausführe, kriege ich den Wert raus. Schauen wir mal kurz, was das überhaupt macht. Da habe ich jetzt hier so ein kleines asynchrones Programm geschrieben, was einfach mit verschiedenen asynchronen Calls die jeweils startet. Dann sieht man in der Ausgabe, irgendwann kommen die Ergebnisse zurück und am Ende werden die ganzen Ergebnisse mal zusammen addiert. Schauen wir es uns kurz an. Hier drin gibt es halt im Grunde zwei asynchrone Funktionen. Das eine ist ein Wert verdoppeln. Damit wir überhaupt irgendwo noch das Gefühl von Asynchronität kriegen, ist ja noch ein kleines Sleep eingebaut. Das simuliert halt einen länger laufenden Prozess, weil nicht immer rechnet man das lokal aus. Kann ja sein, dass es, wie gesagt, aus einer Abfrage von der API kommt und man nicht ewig jetzt auf die Abfrage warten muss, bis man das nächste macht, sondern einsortieren, macht das, wenn die Ergebnisse da sind, weiter damit. Und diese zwei Methoden, die werden jetzt in meinem Test auch durchgeführt. Theoretisch, weil, wie ich erwähnt habe, da fehlt jetzt eine Dependency. An der Stelle zeigt es sich schon, wie praktisch es ist, wenn man die Dependencies von Anfang an in irgendeiner Art Datei verwaltet und nicht schnell eintippt, installiert und sich hinterher nicht mehr erinnern kann, was man eigentlich installiert hat. Vielleicht schüttelt ihr jetzt den Kopf, aber das passiert super schnell. Da sind wir alle schon drüber gestolpert. Also, pip-install dev requirements. Die haben sich aktualisiert. Da ist jetzt ein zusätzlicher Eintrag drin. Nämlich dieses PyTest-Async.io. Und schon funktioniert es auch wieder. In der Ausgabe taucht jetzt neu auf, dass ein Plugin dabei ist, wie das Plugin konfiguriert ist. Und wie ihr gemerkt habt, der Test selber dauert jetzt ein bisschen länger, hauptsächlich, weil ich die 0,25 Sekunden Verzögerung reingebaut habe. Dadurch, dass ich zumindest abwarte, bis all diese Async-Funktionen einmal durchgelaufen sind, damit ich die Summe habe, schneller als 0,25 Sekunden kann es jetzt nicht mehr werden. Aber wir haben gesehen, es geht und es ist wichtig, dass es geht, weil Async ist relativ wichtig, sobald ihr mit Python arbeitet. Das wird euch schneller einholen, als ihr glaubt. So, was gibt es da noch so alles für Sachen? Wie in fast jedem Test-Framework ist auch in PyTest es relativ einfach möglich, dass man mit sogenannten Fixtures arbeitet. Das heißt, man definiert einmal einen Aufbau, wie möchte man ein bestimmtes Test-Setup einmal definiert haben, und das kann man dann mehrfach verwenden. Und in Python läuft das darüber, dass man eine Methode mit dieser Fixture markiert und danach ist der Methodenname als Parameter in diesem Test verfügbar. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dieses MyMultiplier aufrufe, kriege ich ein frisch zusammengebautes Objekt, was genau nach diesem Fixture vorbereitet ist. Das hilft enorm, dass die Tests übersichtlicher bleiben, weil ansonsten hat man bei 20 Tests relativ schnell 20 mal 5 Zeilen. Und spätestens, wenn man irgendwann an dem Testaufbau mal was verbessern möchte, dann merkt man, don't repeat yourself, ah, da habe ich mal wieder gegen verstoßen. Insofern ist das etwas, gut zu wissen, dass es funktioniert. Auch dafür habe ich ein Beispiel. Da sind wir schon beim 5. Und zwar in meinem Multiplier-Test. Hier habe ich 2 Tests, die jeweils dieses Fixture verwenden. Und damit kann ich dann einfach den Testaufbau, nämlich den ersten Schritt mit dem Arrange, auslagern, indem ich das einfach als Eingabe in meiner Testfunktion definiere. Funktioniert's? Es funktioniert. Glück gehabt. Dann ein zweites, sehr interessantes Feature, vielleicht nicht unbedingt bei dem allerersten Python-Projekt, aber selbst da ist das sogenannte CAP-Log für Capture Log Output. Das ist etwas, was schon grundsätzlich mitkommt. Und um das zu verstehen, ist der Gedanke, das Test-Framework geht halt her und sagt, solange alles glatt läuft, wird der ganze Log-Output nicht ausgegeben. Warum auch? Man möchte ja die Tests durchlaufen sehen und nicht 800 Zeilen Log-Output. Zumindest ich bin einer der Programmierer, die überall gern Log-Output zumindest im Debug-Level reinschreiben. Und man ist dann hinterher erschrocken, wenn man den Log-Output mal durchscrollt, durch wie viele tausend Zeilen man eigentlich durchscrollen muss. Das ist dann, wieder mal die Nadel im Heuhaufen suchen. Von daher ist die Entscheidung vom PyTest ganz gut. Solange der Test grün ist, braucht kein Mensch zu sehen. Wenn es allerdings nicht grün ist, dann kann man mit diesem CAP-Log sagen, ich möchte gern alle Debug-Meldungen mitgeschnitten haben und den Fehlerfall sehen. Schauen wir uns das an. Hier ist jetzt noch kein großer Unterschied zu sehen, weil, wie gesagt, alles grün, interessieren die Outputs keinen Menschen. Interessanter wird es, wenn ich, wo habe ich es reingeworfen? Im Divider. Wenn man sich das jetzt anschaut, hier ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen Larifari-Code drin, sondern ich habe eigentlich massiv Log-Output reingeworfen. Was passiert hier eigentlich? Ich initialisiere das Objekt, ich setze einen Wert, ich tue irgendwas. Für den Fall, dass der Test jetzt schief läuft, ist es super praktisch, wenn man dann den Log-Output auch nachvollziehen kann. Und an der Stelle werde ich einfach mal nicht den Test ändern und sagen, die Funktion, die 2 zurückgibt, ich erwarte jetzt einfach mal 3. Natürlich steht dann hier, 2 kommt zurück, 3 war erwartet. Hier stimmt was nicht. Entschuldigung, 2 erwartet, 3 kommt zurück. Und an der Stelle sehe ich jetzt erstmal noch nicht allzu viel. Das ist der Output normal. Was ist hier irgendwo schiefgelaufen? Wo kommt es her? Ja, das sieht dann auch schon wieder ein bisschen technischer aus. Und in der Zusammenfassung noch, welcher Test genau lief da eigentlich schief? Wenn ich mir das jetzt anschaue, in dem zweiten Beispiel, das passiert dasselbe. Nur eingerückt mit dem Caplock. Wieder die Erwartungshaltung im Test geändert, führt das aus. Und hier ist dann halt schon zu sehen, was ist eigentlich alles im Lauf des Tests aufgezeichnet worden, was ist da eigentlich am Log produziert worden. Und wenn da etwas komplexere Logik ist, hilft das nachzuvollziehen, an welcher Stelle ging es jetzt schief, dass nicht das rauskam, was ich eigentlich erwartet habe. Ich muss sagen, ich bin in der letzten Zeit, benutze ich dieses Caplock sehr gerne und fast überall. Gerade dadurch, dass es halt den Output nicht zumüllt, solange alles grün ist, ist das recht angenehm. Mhm. 10 Minuten noch. Ja. Ein bisschen Gas geben. Eine der wichtigen Sachen, die ich euch noch zeigen wollte, weil es halt auch für die Entwicklung interessant ist und gerade weil es auch mit kleinen Projekten super viel Spaß macht. Eine der Sachen, die mehr oder weniger mitkommen. Das ist dieses Coverage-Messen. Der Gedanke ist, wie viel von meinem Code habe ich eigentlich mit den Tests erfasst? Das heißt, wie groß ist die Testabdeckung? In Firmen kann euch passieren, dass es irgendwelche Manager gibt, die 100% Testabdeckung ist unser Ziel definieren. Kann man sich drüber streiten. Da habe ich auch schon gesehen, dass am Ende wirklich dämliche und schwer wattbare Tests geschrieben werden, um das Ziel zu erreichen. Speziell, wenn das Gehalt dran hängt. Aber für die Programmierung selber ist das super angenehm, dass man halt zum einen sieht, wie viel Testabdeckung hat man? Und zum Zweiten, wo ist die eigentlich? Und auch das kommt relativ simpel mit dem PyTest mit. Das war beim letzten Teil. Ja. Ich habe ja meinen Test kaputt gemacht. Schnell reparieren. Und sollte man da sein, ja. PyTest läuft wieder alles, super. Und dann könnten wir das Coverage ausprobieren. Run. Und dann stelle ich fest, oh, Command not found. Hat man schon mal, und zwar Requirement-File. In den Dev-Requirements ist jetzt hier ein dritter Eintrag drin, das Coverage-Modul. Also schnell nachinstallieren. Pip, install. Und das ganze File. Was er hat, wird nicht angegriffen. Neue Dependency ist jetzt dazugekommen und schon Coverage gibt es das. Sehr schön. Der Aufruf ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Deshalb schreibe ich mir sowas immer schnell ins README rein. Dann weiß ich, wo ich es wieder finde. Coverage run m PyTest. Wieso PyTest ini? Ja, Moment, was ist denn jetzt hier überhaupt? Ich hatte doch eine hübsche Grafik versprochen. Das Coverage läuft eigentlich immer in zwei Schritten. Zuerst werden die Tests durchgelaufen und dabei Messpunkte praktisch mitgeschnitten. Deshalb dauern die Tests hier minimal länger. Und dann gibt es so den Rohdaten-Output. Und den kann man dann mit Coverage zum Beispiel in HTML umwandeln. Ich habe bis jetzt immer nur das HTML-Variante benutzt. Ich weiß nicht, wie gut andere Outputs noch sind. Vermutlich gibt es da auch maschinenlesbaren Output, den man woanders weiterverwenden kann. Und dann schauen wir uns das mal im Browser an. Was man jetzt hier sieht, 1454, ich bin knapp am Ende meines Vortrags, das ist genau das, was jetzt erzeugt wurde. Zum einen 82%, kein Überraschung, weil ich habe in der Zwischenzeit nicht heimlich weiterprogrammiert. Aber ich sehe, wo habe ich ja eigentlich überall keine Testabdeckung drin. Und dann sieht man halt schön, wie man es auch aus anderen Test-Frameworks bekommt, oh ja, die zwei Methoden scheine ich getestet zu haben, die Main-Methode nicht und den Starter erst recht nicht. Da ist der Test nie drüber gelaufen. Da kommt das dann her. Genauso kann man sich dann auch mal durchhangeln und dann schauen, was ist eigentlich bei dem nächsten. Ach, da ist nur der eine Aufruf, den ich nicht getestet habe. Und dieses Tool, das hilft wunderbar, dass man irgendwelche Pfade im if-else, die man auch schnell dazu gebaut hat, erkennt, oh, da habe ich ja noch nie einen Test für geschrieben. Weil nach Murphys Gesetz ist das genau die Stelle, wo der Fehler drin ist. Und idealerweise ist das auch die Stelle, die nicht bei den ersten eigenen Tests auffällt, sondern wenn man das erste Mal eine Präsentation hält, wenn man das Produkt verkauft hat, dann taucht es auf. Und dann denkt man sich, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Die Möglichkeit wäre da. Man muss es halt nur nutzen. Ja. Und zum Rest ist nur mal angedeutet, was könnte man noch machen. Man könnte die Tests automatisch ausführen. Zum Beispiel mit irgendwelchen Git-Commit-Hooks oder bei GitHub-Actions. Man könnte mit Mockings arbeiten. Das heißt, externe Sachen so einbauen, dass man halt ein definiertes Verhalten hat. Mit dem Mocking im Python kann man zum Beispiel auch Systemaufrufe simulieren, dass man jedes Mal, wenn man das Datum aus dem System abfragt, einen definierten Wert zurückbekommt. Und perfekte Landung. Danke. Und damit wäre ich am Ende.
Für Fragen gibt es bitte ein Saalmikro. Wer hat Fragen? Ganz kurze Frage, das Catlog hat interessant ausgeschaut. Muss ich das bei jedem Test einzeln dazuschreiben oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich sage, enable für alle Tests automatisch?
Ich habe das noch nicht recherchiert, ob es das gibt. Ist ein guter Hinweis, werde ich mir gleich mal anschauen. Bisher habe ich es jedes Mal dazugeschrieben. Die Möglichkeit, wenn man es per Hand dazuschreibt, wäre auch, dass man dann zum Beispiel den Testaufbau nicht captured, sondern nur die einzelne Testfunktion, dass man eine genauere Kontrolle hat, was man eigentlich capturen möchte. Aber sehr gut, das werde ich noch nachreichen. Das interessiert mich jetzt gerade mal persönlich, wieder was gelernt. Sehr schön. Don't repeat yourself, ich müsste mich einfach mehr daran erinnern.
Hier ist nur eine Frage, und zwar kann man die Methoden...
Das Saalmikro ist vor allem für den Stream da.
Alles klar. Ich habe eine Frage, kann man die Methoden, die jetzt rot markiert waren, die wir nicht getestet haben, einfach exkludieren?
Natürlich. Sehr gute Frage.
Danke.
Weil genau das kann ich euch auch sogar zeigen. Es gibt die Möglichkeit, einen RC-File für das Coverage zu definieren, was eigentlich nicht getestet werden oder wo das Coverage nicht drüber meckern soll. Wir haben in Python diese seltsame Variante, dass man relativ häufig komplett leere Dateien hat, die init.py heißen, als Markierung, dass es ein Modul ist. Die tauchen dann auf mit 100% Testabdeckung, es ist keine Zeile Code drin. Das nervt halt, weil es die Liste lang macht und immer 100% ergibt. Ich habe ja auch mal aufgenommen, dass meine ganzen Tests nicht auch noch mit gecovert werden, weil mich interessierte der Produktivcode. Und genauso könnte man hier natürlich auch was reinschreiben, was man nicht testen möchte. Das habe ich hier in diesem Beispiel mit als RC-Datei eingecheckt. Ich werde es noch erweitern, dass ich das in das README mit aufnehme. Super Hinweis, danke.
Gibt es noch Fragen? Okay, wenn nicht, dann danke fürs Kommen. Es geht in Viertelstunde weiter hier.
Genau. Und ich wünsche allen Happy Coding. Probiert's aus.